PS Magazin.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Einen wunderschönen guten Tag da draußen an euren Hörgeräten, in der Couch, im Auto, vielleicht sogar in der S-Bahn mit den Kopfhörern, wo auch immer ihr seid. Seid willkommen hier beim ABS Magazin, jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Heute bin ich alleine, meine Kollegen sind unterwegs. Ich war aber auch unterwegs und habe mir für ein ganz aktuelles Thema jemanden ins Studio geholt. Erstmal begrüße ich den Jona hier, sei gegrüßt.
Hallo.
Und zwar habe ich den Jona eingeladen bezüglich ganz aktueller Prozesse, die hier in Frankfurt laufen. Die Prozesse sind für die Aktionstage 18. März letztes Jahr. Stimmt es, Jona?
Genau.
Genau.
Wir haben
die Pegida Veranstaltung vor den Kommunalwahlen.
Das ist richtig. Zurzeit haben wir gerade so ein bisschen ein Hoch, was die politische Repression im Nachhinein bietet. Und wie du gesagt hast, es ist aktuell, es ist on vogue und leider ist das aktuell, muss man dazu sagen.
Ja, und um dich jetzt nochmal vorzustellen, hier Jona, du bist hier von der Roten Hilfe. Ich bedanke mich herzlich, dass du hier bist und dass du vielleicht jetzt von den vergangenen Prozessen, die letzte Woche stattgefunden haben, kurz berichten kannst und der bevorstehenden Prozesse im Laufe der Sendung. Und zwar geht es dann um den Freitag, den kommenden 15. Juli. Vielleicht vorab erstmal die Rote Hilfe. Ich denke, dass vielen Zuhörer und Zuhörerinnen die Rote Hilfe schon ein Begriff ist, aber die Rote Hilfe ist eigentlich so eine Art Solidaritätsorganisation, die sich mit juristischen Fragen oder juristischer Hilfe für Gefangene, gleichzeitig auch mit Gefangenen beschäftigt, wohlgemerkt auch mit dem Ermittlungsausschuss genauso wie was ist Stand der Dinge, wenn sie verhaftet werden, die Leute, was liegt vor? Sie geben, die Rote Hilfe gibt den Menschen, die verurteilt werden, Hilfe und Unterstützung. Und das ist aber nicht nur juristisch, Jona. Also ihr bietet eigentlich auch anderwertige Unterstützung für Gefangene. Wie sieht das aus, eure Arbeit?
Also ich würde sagen, eigentlich machen wir keine juristische Begleitung, aber natürlich ist im Repressionsfalle die Juristerei spielt damit rein. Aber wir sehen uns selber eigentlich als politische Organisation. Das bedeutet natürlich, unterstützen wir Menschen, die mit Gerichtsverfahren bedroht sind oder die hohe Geldstrafen erwarten müssen. Gleichzeitig organisieren wir aber auch Hilfe während Demonstrationen und geben auch Verhaltenstipps vor Demonstrationen. Mhm. Das heißt, wir agieren nicht nur im Nachhinein, wenn das Gerichtsverfahren ansteht oder vorbei ist. Da machen wir natürlich dann auch finanzielle und politische Unterstützung. Mhm. Aber wir versuchen auch politisch schon vor Demonstrationen, vor großen Demonstrationen mitzuwirken oder möglichen Repressionen entgegenzuwirken.
Wie sieht denn diese Arbeit aus? Also was macht ihr denn genau? Wie gibt man denn Tipps oder was macht ihr denn da? Also die meisten melden sich, gehe ich mal davon aus, bei euch und sagen, hallo, ich bin hier in einer Demonstration verhaftet worden, habe eigentlich nichts gemacht, aber irgendwie musste ich dann abgeschleppt werden und jetzt ist irgendwas passiert und man wirft mir etwas vor, was ich gar nicht gemacht habe, vielleicht auch. Oder halt auch eben wie Fälle, die wir später nochmal kurz berichten oder vorstellen wollen, nochmal in Einzelnen, was da so passiert an so einem Verhaftungstag.
Ja, also wie du selber gesagt hast, wir sind eine Solidaritätsorganisation. Das heißt, wir lassen niemanden im Regen stehen. Egal, was er sie gemacht hat, schuldig, unschuldig, ist uns erstmal eigentlich egal. Mhm. Es geht darum, dass politische Menschen oder Menschen mit politischen Ideen, Vorstellungen, Repressionen aushalten müssen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, auch sagen, dass Repression nicht nur die Androhung von Gerichtsprozessen oder Geldstrafen ist, sondern die Repression fängt schon im Kopf an. Mhm. Es gibt Drohungen von Polizistinnen und Polizisten, es gibt von der Politik, die Versuche, Demonstrierende in gute, gewaltfreie und böse, gewalttätige Demonstrierende zu trennen, was dann auch irgendwie räumlich passiert, dass die Bratwurst essenden Bürgerinnen und Bürger auf dem Römer stehen, während andere versuchen, einen Nazi-Aufmarsch zu blockieren oder zu verhindern. Mhm. Und da versuchen wir auch entgegenzuwirken. Das Zweite ist, dass wir natürlich wissen, wie Polizistinnen und Polizisten arbeiten, wie Staatsanwaltschaft arbeitet, und da können wir natürlich schon Verhaltenstipps bei Demonstrationen geben, dass man nicht unbedingt die neuesten, buntesten Sneaker anziehen soll, dass man vielleicht keine Fotos mit seinem Handy machen soll, wenn man vorhat, etwas zu tun, was der Staat nicht so schmeckt. Mhm. Und da versuchen wir einfach auch eben das Verhalten bisschen zu beeinflussen oder aufzuklären, einfach was da so passiert. Mhm. Und ich glaube, das Dritte, was wir machen, ist, dass wir nicht nur alleine arbeiten, sondern dass wir auch mit verschiedenen Gruppierungen und Institutionen in Frankfurt wie auch in der ganzen Bundesrepublik zusammenarbeiten. Du hast den Ermittlungsausschuss genannt bei Demonstrationen. Mit diesen Menschen arbeiten wir sehr stark zusammen. Die noch zu nennen ist die AG Antirepression hier in Frankfurt, was eine Vernetzung aus verschiedensten Gruppen ist, die sich gegen Repressionen wendet. Wir haben mit Demosanis zu tun, wir haben mit Out-of-Action-Gruppen zu tun, die auch eine psychologische Betreuung von Demonstrierenden machen, und da versuchen wir möglichst uns breit aufzustellen, um auch ein breites Spektrum zu erreichen. Denn die Rote Hilfe hat keine politische Ausrichtung an sich. Wir unterstützen jede Person, egal welche politische linke Strömung sie angehört. Da machen wir keine Unterschiede. Wir sind spektrumübergreifend.
Die Menschen melden sich bei euch. Anscheinend gibt es da schon viele, die bei euch mitwirken bei der Roten Hilfe. Sind das alles, wie viele Mitwirkende sind das? Wie viele Menschen sind zum Beispiel Anwälte oder vielleicht auch sozialpsychologische Unterstützung geben? Sind das dann irgendwie besondere Mediziner oder wie oder mit was für Menschen arbeitet ihr dann bei der Roten Hilfe?
Ja, also prinzipiell kann jeder mitmachen, die möchte. Das ist das erstmal gut. Man kann einfach nur Mitglied sein und eine ideelle Unterstützung machen. Man kostet einen Mitgliedsbeitrag und Geld wird immer gebraucht in der Antirepressionsarbeit. Und wir müssen sagen, wir sind bundesweiter eingetragener Verein mit in der Bundesrepublik nicht ganz 8.000 Mitgliedern, so ungefähr. Und da können wir dann schon auf einen großen Pool von Menschen zurückgreifen, die in verschiedensten Bereichen einfach Expertinnen und Experten sind. Natürlich haben wir Anwältinnen und Anwälte. Auch wir arbeiten mit so einem Pool von Anwälten und Anwälten zusammen, mit einer hervorragenden Arbeit, was immer auch wichtig ist, weil, wie schon erwähnt, wir keine juristische Hilfe geben können und eigentlich auch dürfen, sondern wir verweisen dann an unsere Anwältinnen und Anwälte, denen wir vertrauen und die dann auch Prozesse politisch führen können. Und die Gruppen, die ich eben genannt habe, wie Demosanitäterinnen und Sanitäter oder der EA, die haben natürlich dann auch Kompetenzen in anderen Bereichen, medizinisch, psychologisch, und das ist auch nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist für eine Beteiligung an großen Protesten wie auch danach. Um eben auch Leute abzuholen, wo sie sind. Und man muss gucken, dass wir jeden einzelnen Fall so behandeln, wie er sie es wert ist, und dass wir da wirklich auch Acht drauf geben.
Ja, das ist schon viel Arbeit. Also die Arbeitszeiten sind wahrscheinlich schon sehr hoch bei solchen Anforderungen.
Ja, gerade zur Zeit. Wir haben viele, also jetzt kann ich gerade von Prozessen berichten. Wir haben gerade viele Prozesse laufen. Aber als Beispiel, letztes Jahr vor dem 18.3. vor der EZB-Eröffnung hatten wir schlaflose Wochen, kann man sagen, die wir in die Vorbereitung und Organisation der Antirepressionsarbeit gesteckt haben. Und auch nach dem 18.3. war für uns der Drops noch nicht gelutscht. Wir mussten noch einiges aufarbeiten und auch nachts vor den Gefängnissen stehen und politische Arbeit leisten. Und das ist schon Zeitraum, das stimmt.
Wenn ich jetzt, du hast es gerade eben erwähnt, also vor dem 18. März 2015 hattet ihr gute und entspannte Nächte. Jetzt ist es aber so, dass Prozesse letzte Woche liefen, und zwar zu den Protesttagen des 18. März, der Blockupy-Tage beziehungsweise der Eröffnung der Europäischen Zentralbank hier in Frankfurt. Und da gab es ja, mächtig Riesenkrawalle bis hin zu rauchenden Wolken über Frankfurt. Also es war schon ein sehr, sehr aufregender Tag. Es wurden einige Festnahmen vorgenommen an dem Tag. Andere sind wahrscheinlich entkommen. Also es ist sehr viel passiert. Zum Beispiel Autos haben gebrannt, Scheiben eingeschlagen, Mülltonnen. Also eigentlich auch so viel, ich sag mal, vielleicht nicht so viel Gewalt, aber viel mehr halt materielle Zerstörung, die in der Stadt stattgefunden hat. Tatsache ist, dass diese Prozesse jetzt erst anlaufen. Es gab eigentlich einen einzigen, der letztes Jahr gelaufen ist. Das war ein italienischer Mitbürger, der war hier in Brangisheim verhaftet. Und dieser Prozess war der erste nach diesem 18. März. Vielleicht fangen wir mit dem an, bevor wir jetzt zu den kommenden Wochen kommen. Was ist da genau passiert? Das war ein, ja, vielleicht erzählst du das.
Ja, wie du gesagt hast, es gab relativ wenig Festnahmen, also du hast von vielen Festnahmen gesprochen, es gab eine überschaubare Anzahl von Menschen, die an dem Abend in die Knäste gewandert sind, und es ist nur eine Person, der besagte italienische Genosse, der über längere Zeit dann in U-Haft war. Die anderen sind am Tag oder am nächsten Tag wieder auf freien Fuß gekommen. Und ja, diese, in der Zeitung oder auch vor Gericht werden die sogenannten bürgerkriegsähnlichen Zustände am 18.3. sehr hoch stilisiert. Ja. Da wird auch dann, werden Sachen oder Polizeimaßnahmen gerechtfertigt, wo ich mir manchmal denke, okay, jetzt, also lieber brennt ein Polizeiauto, als dass ein Flüchtlingsheim brennt, und ich sehe das Ganze jetzt nicht so hart und streng, aber gut, das ist meine Meinung. Wenn man schaut, was für Ergebnisse die Politik der Europäischen Union und der Europäischen Zentralbank in Europa anrichten, da ist es vielleicht gar nicht ganz so schlimm, wenn da mal ein Polizeiauto brennt, aber das sollen andere entscheiden. Besagter italienischer Genosse wurde dann nach mehreren Monaten Untersuchungshaft verurteilt, wurde mit einer Bewährungsstrafe wieder auf freien Fuß gesetzt. Genau, die Vorwürfe waren Körperverletzung und Landfriedensbruch, meines Wissens, ein bisschen her. Ich glaube, das waren die Vorwürfe von der Staatsanwaltschaft. Wo man dann auch sehen kann oder sehen konnte, die anfänglich erwähnten Demonstrationstipps sind sinnvoll, denn der Genosse wurde anhand auffälliger Kleidung identifiziert, hatte auf seinem Smartphone Fotos von sich in einschlägigen Situationen gepostet. Und da müssen wir halt auch aus Rote Hilfe sagen, macht das nicht, kümmert euch, denkt daran, was passieren könnte, wenn ihr das tut, und dann, ja.
Okay, das war jetzt einer der Prozesse, die gelaufen sind nach den Blockupy-Tagen, und wir werden jetzt gleich über die aktuellen von letzter Woche sprechen, beziehungsweise von denen, die jetzt noch vor uns sind, und die werden am Freitag, oder der Prozess wird am Freitag sein. Vorab hier eine kleine musikalische Einführung, damit wir auch ein bisschen Zeit haben zum Luftholen. Ihr seid hier beim ABS Magazin auf Radio X 91.8 MHz. Wie jeden Mittwoch im Monat gibt es zwischen 16 und 17 Uhr für euch Arbeit, Bildung und Soziales. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt heute mal nicht die Sendung gehört habt, auch auf absmagazin.de draufgehen und unsere Sendungen, die jetzt wahrscheinlich die von heute, irgendwann mal heute Abend auch im Netz live zu hören ist. Für diejenigen gibt es auch, vielleicht die morgen hören können, wird es wahrscheinlich eine Wiederholung geben zwischen 14 und 15 Uhr. Ich habe heute ein Thema genommen, und zwar geht es um die aktuelle Blockupy, um Aktionstage vom 18. März 2015. Da ist mittlerweile jetzt ein Prozess gelaufen, jetzt die letzten paar Wochen beziehungsweise letzte Woche, und auch für die Zukunft sind einige noch am Laufen oder werden noch laufen. Dazu habe ich jemanden eingeladen, Fritz eingeladen von der Roten Hilfe, die politische auch zum Teil ein bisschen juristische, aber auch zum größten Teil materielle Unterstützung für politisch Aktive bzw. Demonstranten und auch die Menschen, die auf Demonstranten verhaftet werden, Unterstützung leisten, Hilfe, Support, welcher Art auch immer. Die Rote Hilfe gibt's natürlich auch hier in Frankfurt. Jona, wie sieht das denn aus? Also ihr wart jetzt mit diesem Blockupy 1803/2015 anscheinend auch gut beschäftigt die letzten Monate.
Ja, wir waren beschäftigt und es hört leider auch nicht auf. Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft spricht von 500 Ermittlungen gegen Menschen, die ihnen bekannt sind, die noch laufen, und eine weitaus größere Zahl finden Ermittlungen gegen unbekannte Personen statt. Und es gibt noch drei größere Prozesse, die auch hier in Frankfurt anstehen werden in den nächsten Monaten. Mhm. Die Prozesstage sind allerdings noch nicht terminiert. Vor 2 Wochen gab es den Auftakt der Prozesse, ich sage jetzt mal der größeren Prozesse gegen einen Genossen, der zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Und auch da hat man gemerkt, wie die Staatsanwaltschaften, wie die Ermittlungsbehörden Anstrengungen investieren in die Verfolgung von politischen Teilnehmenden an den Demonstrationen. Und wie absurd teilweise die Zeuginnen und Zeugen auftreten. Als Beispiel kann ich bei diesem Prozess von 2 zivilen Tatbeobachtern sprechen, die außer durch ihre Inkompetenz hauptsächlich dadurch aufgefallen sind, dass sie sehr schlecht sitzende Perücken vor Gericht tragen mussten, wollten, sollten, wie auch immer, was zu einer Belustigung des Publikums geführt hat, weil diese Perücken doch etwas komisch aussahen. Und das reiht sich ein in eine Reihe, also eine Reihe von Absurditäten, von Einzelheiten, die in einem Film nicht besser karikatiert werden können, als es die Realität tut. Da werden Lappalien hochstilisiert, da werden Maßnahmen ergriffen zur...
Kannst du ein Beispiel nennen gerade vielleicht? Also jetzt klar die Perücken, dass sie das anziehen und nicht so erkennbar sein?
Na, also wirklich auch, dass es persönliches Interesse von den Zeugen und Zeugen gibt, die Tatverdächtigen zu identifizieren oder auch festzunehmen. Also es gibt Fälle, da über Monate hinweg wurde, also es ist eine Aktion hier in Frankfurt, und eine Person wurde Monate später in einer anderen deutschen Stadt mehrere hundert Kilometer von hier festgenommen, und ihr wurde eine Tat in Frankfurt im Anfang des Jahres vorgeworfen. Also da sieht man wirklich, welche, auch wegen einer Lappalie, das ging jetzt nicht um eine Körperverletzung oder so, es ging um Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Mhm. Und da werden schon etwas absurde Tatvorwürfe gemeldet, beziehungsweise müssen natürlich auch die Polizei und Ermittlungsbehörden ihren großen Aufwände an Einheiten und an finanziellen Mitteln, die sie sowohl am 18.03., aber auch bei Pegida als Beispiel investiert haben. Und das geht im Nachhinein nur vor Politik, wenn man natürlich absurde Vorwürfe wie der versuchte Tötung oder sonstige Sachen eben anführt. Denn sonst kann man natürlich diese Anstrengung nicht legitimieren im Nachhinein. Das kostet ja auch Geld, und die Politik will das nicht so ganz wahrhaben anscheinend.
Mhm. Bleiben wir noch mal ein bisschen beim Blockupy. Also das war jetzt eine Verhandlung. Was gab es noch? Also letzte Woche gab es noch eine Geschichte zu dem Thema 18. März. Du warst selbst an dem Prozess beteiligt, also vor Ort.
Genau, das war diese Geschichte mit diesen Perücken, die ich eben erzählte. Das war dieser Prozess. Das war ein Verhandlungstag, das war relativ schnell durch, die Geschichte. Wie gesagt, es gab eine Bewährungsstrafe. Und nur 2 Zeugen, die geladen waren, und wir haben die Sache bei Blockupy hauptsächlich, ist die Beweislast eben auf Aussagen von Polizistinnen und Polizisten gestützt. Es gibt relativ wenig Videomaterial, es gibt hauptsächlich dann doch Aussagen von den sogenannten zivilen Tatbeobachterinnen und Beobachtern. Mhm. Das sind einfach die Beamtinnen und Beamten, die sich unters Volk gemischt haben am 18.03. und etwaige Vergehen beobachtet haben und dann auch eben für die Identitätsfeststellung der Angeklagten gesorgt haben im Nachhinein.
Hm. Das war jetzt, also eine Geldstrafe hast du gesagt, gab es und anscheinend auch einen Tagessatz. Die Tagessätze haben sich übrigens erhöht. Die sind jetzt mittlerweile schon von 10, 15 Euro sind jetzt mittlerweile auf 30 Euro erhöht. Sind die immer gleich oder wie kann man die, oder ist es jetzt dann bei politisch Gefangenen oder Verklagten in dem Falle dann doch höher als bei anderen?
Also zu den Blockupy-Prozessen muss man sagen, dass es relativ wenig Tagessätze und Geldstrafen geht, sondern da geht es auch wirklich um Bewährung und Gefängnisstrafen. Mhm. Und was du jetzt ansprichst, finden wir sehr bei Prozessen, die gegen Teilnehmende von Gegendemonstrationen bei Pegida und dem Nazi-Aufmarsch am 20.06. Teilgenommen haben. Mhm. Dort finden wir absurd hohe Tagessätze und auch deren Fülle. Da kostet der Eierwurf oder der Tomatenwurf halt schon mal 2000 Euro. Oder das Mitführen eines Plastikschildes kostet auch mehrere hundert Euro. Das ist natürlich die finanzielle Seite. Und die andere Seite ist, dass es auch bei einer gewissen Anzahl an Tagessätzen eine Vorstrafe gibt, die natürlich für manche oder für alle von uns natürlich auch eine berufliche und auch psychische Belastung
ist. Genau,
ja. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wenn man mit einem Prozess konfrontiert ist, das ist nicht das Einfachste. Da muss man auch mit umgehen lernen. Braucht man auch Hilfe eventuell. Und das ist natürlich auch eine psychische Belastung derer, die Menschen ausgesetzt sind.
Hm. Tagessätze, glaube ich, Bewährung oder beziehungsweise wenn sie dann in Führungszeugnis auftauchen, sind bei 91 Tagessätzen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe und recherchiert habe. Also wenn man 90 Tagessätze bekommt, wie jetzt in dem Falle letzte Woche der verklagten Dame, hat sie gerade so daneben dran geschliffen und Glück gehabt, dass sie jetzt keinen Eintrag und eine Vorbestrafung hat.
Du sprichst einen Prozess an, der letzte Woche Mittwoch gelaufen ist,
Mittwochmorgens.
Mhm. Da wurde einer Genossin Körperverletzung und auch Landfriedensbruch und die sonstigen Sachen eben vorgeworfen, mit der Begründung, sie hätte einen Polizeibeamten geschlagen. Da gab es ein relativ hoher Strafbefehl und auch wenn sie den Strafbefehl angenommen hätte, wäre das eben auch mit einer Vorstrafe geendet. Mhm. Die Genossin hat zum Glück und richtigerweise Einspruch gegen diesen Strafbefehl eingelegt und dann kommt es in der Regel zum Prozess. Mhm. Und dort gab es dann eine Verurteilung, die nicht über diese besagten 90 Tage bzw. nicht über die 91 Tagessätze hinausging, sodass sie der Vorstrafe entgangen ist. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, zu diesem Prozess, dass der Schlag wurde eingeräumt von der Angeklagten, aber die Tatsache, dass sie eine Schutzbewegung gemacht hat, weil eine Gewaltaktion von den Polizistinnen und Polizisten halt im Vorfeld ausgegangen ist. Mhm. Das wurde auch versucht, mehr oder weniger im Gericht zu thematisieren. Die Betroffene hat eine Einlassung erklärt, indem sie nicht nur das gewaltsame Verhalten der Polizei erklärt hat, sondern dass sie auch, was ich als Person auch richtig finde, dass man auch nochmal überhaupt thematisiert, um was es an diesem Tag überhaupt ging oder was es bei Pegida überhaupt geht. Mhm. Und das wird doch auch bei Gericht oft vergessen, dass es hier um Menschenfeinde geht, die dazu hetzen, andere Menschen zu diskreditieren und auch Gewalt anzuwenden.
Das ist so ein bisschen paradox. Auf der einen Seite hast du die große menschenverachtende oder vielleicht auch menschenhassende, ich nenne sie mir jetzt ganz klassisch Partei oder auch vielleicht eine Institution, eine Zusammenführung, ein Netzwerk. Und man wehrt sich da natürlich auch auf eine Art Gewalt. Das ist immer so eine ganz knifflige Frage mit dieser Gewalt. Und dann sind dann Demonstranten, werfen Eier oder hauen mal den Polizisten auf den Helm, was natürlich... Ich meine, deshalb sind sie ja eigentlich auch geschützt. Ich meine, warum schützen sich die Bullen? Weil sie dann anscheinend auch irgendwas erwarten, ne, dass da passiert. Und klar, sie schützen sich, aber auf eine Art sind sie natürlich auch sehr gewaltsam und tun Menschen, die halt eben dort dagegen demonstrieren, fügen Schmerzen zu oder degradieren die, schlagen die, zerren die, etc. Und das muss man sich natürlich auch alles gefallen lassen. Also in dem Falle muss man sich das gefallen lassen und eben nicht Gegenwehr. Und dann gibt es dann so Menschen, die das dann doch machen und dann jetzt einem über den Helm schlagen.
Ja, der Staat verweist dann natürlich auf seine eigene Rechtsstaatlichkeit und sagt dann, es gäbe natürlich auch Mittel, gegen gewaltsame Polizistinnen und Polizisten vorzugehen, indem man eben eine Anzeige stellt. Wobei man sagen muss, die Kennungspflicht für Polizeibeamtinnen und Beamten ist in Hessen noch nicht so weit, als dass man eben Personen identifizieren kann. Beziehungsweise muss man auch klar sehen, dass eine Anzeige gegen Bullen in der Regel nichts bringt. Mhm. Im Gegenteil, meistens kriegt man selber eine Anzeige, kriegt selber eine Geldstrafe, die weitaus höher ist als dasjenige, was man der Polizei antut. Und wie jetzt auch bei dem Fall, mit dem wir jetzt eben besprochen haben am Mittwoch, wurde schlichtweg der Angeklagten einfach nicht geglaubt, dass Polizistinnen und Polizisten gewalttätig gegen Demonstrationsteilnehmende vorgehen. Und da wird dann auch die Institution der staatlichen Gewalt hochgehoben und gesagt, selbst wenn es mal so passiert, dann war das schon sicher rechtens und da brauchen wir auch nicht nachfragen. Und dann ist man in der Regel oft der oder die Gelackmeierte, die dann das Problem hat mit einem Verfahren. Ein paar blauen Flecken kommen auch noch dazu. Einer gewissen Angst oder Respekt vor Polizistinnen ist natürlich auch dann da. Und ja, da hilft es, gemeinsam dagegen zu stehen. Und deswegen ist auch dafür ist auch die Rothilfe da, dass man eben sagt, okay, es ist irgendwie schiefgelaufen, es gab Ärger und wir lassen euch nicht alleine, sondern wir versuchen gemeinsam gegen diese Repression, die im Kopf stattfindet, die mit dem Knüppel stattfindet, die aber auch einfach auf den Geldbeutel geht, dass wir da gemeinsam dagegen stehen.
Ja, das ist jetzt erstmal eine kurze Pause für uns zum Nachdenken und für euch auch zum Entspannen für dieses schwierige Thema. Ihr seid hier beim ABS-Magazin, wie jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Heute das Thema Rote Hilfe, die anstehenden Prozesse für oder gegen Aktivistinnen der Blockupy-Bewegung, und zwar vom
18.
Der genau Mitte März letzten Jahres, und das waren jetzt die ersten 3-4 haben wir schon hinter uns. Es stehen aber noch welche an, darüber werden wir gleich berichten. Wir haben auch gerade einen Prozess angekündigt, dass das Thema der Pegida-Aktivistinnen auch angegangen sind hier in unserem Gericht Frankfurt. Ich wollte irgendwie vielleicht fragen, ob es da überhaupt irgendwelche Unterschiede gibt, Jona. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gibt Prozesse, die laufen jetzt für diese Blockupy-Tage, die sind irgendwie ganz anders strukturiert. Und wenn ich da jetzt so ein bisschen den Unterschied erkenne bei den Pegida-Verhandlungen, gibt es überhaupt Unterschiede der Zusammenfassung der Materialien, der Repressionen, der Strafhöhen, der Strafstärken? Habt ihr da irgendwelche Ergebnisse bei der Roten Hilfe?
Also es ist schwer, sowas quantitativ zu messen. Das hängt so ein bisschen von unseren Eindrücken ab. Und wir haben so ein bisschen, also wie ich auch schon gesagt habe, bei den Blockupy-Prozessen, diesen großen Prozessen, da geht es eben um Bewährungsstrafen und Haftstrafen, während wir eine ganze, und da gibt es auch relativ wenige Prozesse zunächst, wer weiß, was da noch kommt, und bei den Pegida-Prozessen haben wir eine völlig überzogene Umgang mit Strafbefehlen, also ich habe vorhin schon Dimensionen genannt, die wirklich auch absurd sind und die auch vor Gericht niemals bestätigt werden. Also da zeigt sich nochmal die alte Regel, wer einen Strafbefehl bekommt, sollte doch tunlichst Einspruch gegen diesen Bescheid anlegen, weil vor Gericht es in 95% der Fälle einfach günstiger wegkommt. Und
das ist eine Empfehlung jetzt auch von der Roten Hilfe, auch in die Richtung zu gehen, oder ist das jetzt ein Erfahrungswert, den ihr da gesammelt habt?
Also vielleicht kann man polemisch sagen, es ist nicht eine Empfehlung von der Roten Hilfe, sondern es ist eine Empfehlung vom Verstand oder von der Vernunft. Denn also auch wenn man mit Anwältinnen und Anwälten spricht, die nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, dezidiert linkspolitische Anwältinnen sind, die also die empfehlen alle, auch gegen Strafbefehle Einspruch anzulegen. Denn man muss sehen, die Strafbefehle, ja, die sind eben auch hauptsächlich auf Seiten der Ermittlungsbehörden von Staatsanwaltschaft gestützt und die versuchen natürlich auch Druck zu machen und setzen so ein Ding auch gerne mal höher an, weil sie vielleicht auch damit rechnen, dass das ganze Ding vor Gericht geht und dann hat man natürlich auch einen anderen Spielraum, wenn man vorher erstmal hohe Strafe fordert. Mhm. Und zu der Ausgangsfrage, die du noch genannt hast, zu den Unterschieden zwischen Pegida und Blockupy, muss man natürlich auch sehen, dass es bei Blockupy-Protesten auch eine gewisse, oder ich würde als These behaupten, einen gewissen anderen Druck gibt von oben. Es gab sehr viel Sachschäden an dem Tag, es gab Ausnahmezustände, die wirklich auch stattgefunden haben, es gab Debatten im Parlament, im Landesparlament danach, in dem sich die Linkspartei rechtfertigen musste und gefordert wurde, sich zu distanzieren politisch. Und das ist natürlich auch ein anderer, ich sage jetzt mal, politischer Umgang der Ermittlungsbehörden. Mhm. Und das hat auch dazu beispielsweise geführt, dass der Prozess, den ich vor kurzem genannt habe, der Blockupy-Prozess, der zweite, der vor 2-3 Wochen stattgefunden hat, dass die Richterin sogenannte Präventivstrafe ausgesprochen hat. Das heißt, dass sie die Bewährungsstrafe erhöht hat, aus dem Grund, dass es eine abschreckende Wirkung haben soll. Das hat die auch so in ihrem Abschlussbericht so begründet, deswegen sie hochgegangen ist mit der Bewährungsstrafe. Mhm. Und das hat man bei Pegida eigentlich erstmal nicht. Bei Pegida sind es hauptsächlich sehr hohe Geldstrafen und auch deutlich mehr Prozesse.
Bei der Pegida haben wir diesen Fall des Eierwerfens.
Ja.
Vielleicht kannst du mal ein bisschen gerade diesen kleinen Fall beschreiben, was da genau passiert und wie das abgelaufen ist.
Ja, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dazu, wenn ich vorhin gesprochen habe, das ganze Ding wird ein bisschen mit Lappalien, wird hochgepusht und ist ein bisschen absurd. Es war ein Vorfall, in dem ein Genosse ein Ei irgendwann letztes Jahr, meine ich, geworfen haben soll und wurde auch in erster Instanz verurteilt zu einer Strafe, die mir jetzt gerade nicht im Kopf ist.
2.400 Euro. Nee, also Entschuldigung, die Eiergeschichten wurden fallen gelassen.
Der Apfel. Genau, aber in erster Instanz wurden die Eier auch mit einer hohen Geldstrafe geahndet. Mhm. Die Anwältin hat dann, beziehungsweise der Betroffene ist in die höhere Instanz gegangen, nachdem es auch in der ersten Instanz mehrere Prozesstage ging, in dem beispielsweise Expertinnen engagiert worden vom Gericht, die dann die Joule-Anzahl berechnet haben, mit welcher Kraft ein Ei einschlagen könnte, im Unterschied zum hartgekochten oder zum weichgekochten Ei, zum gepellten Ei, zum ungepellten Ei und so weiter. Und
absurd.
Das hat mehrere Prozesstage und hat natürlich auch die Prozesskosten dadurch in die Höhe gebracht. Und es ging auch um die Farbe des Eis. Es wurden absurde Aussagen von Polizisten, hat man ja da gehört, die über mehrere, also ich meine, es waren 50 Meter, 100 Meter, die kleinsten Details auf der Jacke des Betroffenen feststellen konnten, aber nicht die Farbe des Eis. Und da waren komische Sachen am Laufen und da haben sich auch Polizistinnen und Polizisten widersprochen. Das hat die Vorsitzende Richterin auch gemerkt und hat das aber als Stärke der Zeugenaussagen ausgewiesen. Das haben wir öfters der Fall, dass selbst bei widersprüchlichen Aussagen die Richterinnen und Richter sagen, ja, dann haben sie sich wenigstens nicht abgesprochen vorher, deswegen sind sie besonders glaubwürdig. Und solche Fälle häufen sich leider und oft klingt das absurd und verschwörungstheoretisch, was man hier so hört, aber deswegen kann ich jeder empfehlen, mal so einen Prozess zu besuchen. Es schadet nicht, auch mal die Gegenseite zu hören und auch zu wissen, wie die Ermittlungen und auch die Repräsentanten am Tag selbst stattfinden, denn wir glauben, da hat sich auch einiges verändert in den letzten Jahren. Die Intensität, mit der auch am Tag selber versucht werden, Beweise zu sammeln, mit der Druck auf einzelne Menschen ausgeübt werden, bis hin zur persönlichen Ansprache, dass Menschen, die teilnehmen, von Polizistinnen gesagt werden, so Herr, Frau, so und so viel, also wirklich mit Namen angesprochen werden. Jetzt gibt's entweder sie gehen oder sie kriegen es aufs Maul oder sie kommen mit in den Knast. Und solche Fälle hat man in Frankfurt noch nicht, aber in anderen deutschen Städten gibt es tatsächlich Vorfälle, die genau das belegen. Und da muss man dann auch, glaube ich, sagen, dass die Polizistinnen und Polizisten wirklich auch Bock drauf haben, hier Rechtsstaatlichkeit auszuüben, sage ich mal. Mhm. Also die haben wirklich auch Bock da drauf, Leute zu verhaften, zu vermöbeln oder wie auch immer. Und das wird auch mit den Aussagen vor Gericht, meine ich, deutlich, dass sie sagen, also das sind sehr oft sehr junge Polizistinnen und Polizisten. Wir haben oft Polizistinnen, die so um die 24, 26 Jahre alt sind, die wirklich mit Elan auch dann vor Gericht erzählen, wie die Vorbereitung und die Nachbereitung der Daten stattgefunden hat. Mhm. Und ja, das ist oft auch interessant zu hören, aber irgendwie auch, ich würde nicht sagen beängstigend, denn die kochen auch noch mit Wasser. Aber das sind einfach, glaube ich, neue Dimensionen, die ich jetzt erlebe. Wobei das auch ein Streitpunkt ist. Andere, etwas ältere Genossinnen sagen, das gab es schon immer, das war schon immer so, da hat sich nichts verändert. Mhm. Aber allein durch die technischen Ausstattungen der Ermittlungsbehörden, die einfach Fotos und Videokameras haben, mit einer Auflösung, mit dem eine Identifizierung noch über Wochen und Monate später stattfinden kann. Und das ist schon eine andere Qualität, glaube ich, an Repression, die da stattfindet.
Also ich meine, Repression ist ein großes Wort und gleichzeitig stellt man sich ja auch etwas Schwerwiegendes auch vor. Aber wenn ich dann natürlich einen Apfelwurf habe oder einen Eierwurf, dann frage ich mich jetzt als Unbeteiligte, was sind das für Lappalien? Was sind denn das für Schikanen? Also ich meine, eine Flasche werfen oder ein Molotow-Cocktail, das sind ganz andere Ebene als ein Apfel, ein Ei oder ein Brot oder ist das nicht so ein bisschen auch manchmal so eine Lächerlichkeit gegenüber dem Richter? Sind die da selbst souverän und gehen damit mit dieser Sache ran? Wie hast du das erlebt, jetzt ganz persönlich, wenn du auf so Prozessen sitzt?
Na, die meinen das schon ernst. Also du sagst es Lappalie, aber ich glaube, die nehmen, also das heißt, ich glaube, das wird deutlich, dass die da nicht von einer Lappalie sprechen. Dass da der Eierwurf wird zur teilweise gefährlichen Körperverletzungen hochgepusht und dementsprechend sieht auch die Bestrafung dann eben aus von den Richterinnen und Richtern. Und ich würde eventuell die Recht geben und sagen, ja, das sind Lappalien, aber in der Art und Weise, wie sie verfolgt werden, ist das für die Betroffenen sicherlich keine Lappalie mehr, denn da kommt noch ganz schön was hinterher. Mhm. Als Beispiel kann man sicherlich auch den Prozess, der am Freitag, also übermorgen jetzt am 15. Juli stattfinden wird, dort hat eine Genossin bei der EZB-Eröffnung am 18.03. letztes Jahr eine Plastikfolie mit sich geführt. Und diese Plastikfolie wird ihr als sogenannte Schutzbewaffnung angerechnet. Hm. Dort muss sie sich jetzt vor Gericht verantworten.
Vielleicht beschreibst du es nochmal mit der Folie, weil es ist auch interessant. Also sie hat so eine Art etwas härtere Plastikfolie, die sie sich vor dem Gesicht als Schutz nimmt, und zwar gegen Pfefferspray in dem Falle.
Ja, also man muss dazu sagen, dieses Pfefferspray ist kein harmloses Tierabwehrspray. Das ist ein chemischer Reizstoff, der auch Anklang in militärischen oder paramilitärischen Situationen findet. Und ich habe schon viele Situationen erlebt, in denen dieses Pfefferspray angewendet wurde, einfach so. Also da gibt es auch keinen Beschluss oder da kommt es nicht von oben. Jetzt muss Pfefferspray angewendet werden, sondern es liegt im Ermessen der einzelnen Beamtinnen, die sicherlich auch unter Druck stehen. Und das kann auch sehr schwere körperliche Verletzungen mit sich führen. Und man darf nicht vergessen, auch sogenannte Wasserwerfer sind mit Tränengas oder mit chemischen Kampfmittel ausgerüstet. Und gerade Menschen, die ein Augenleiden haben oder die vielleicht Kontaktlinsen, sollte man nicht anziehen auf Demonstrationen, weil sich der Reizstoff eben hinter den Kontaktlinsen sammelt und dort eine schwerwiegende Entzündung hervorrufen kann. Mhm. Und so eine Plastikfolie dient eben auch dazu, sich vor solchen Attacken zu schützen. Und man sieht auch immer, dass die Bullen nicht die cleversten Leuchten im Lampenladen sind, die hellsten Leuchten, weil die meisten verletzt oder viele Verletzungen fügen sie sich auch selber zu. Man hört dann immer von so und so viel verletzten Polizistinnen, in denen immer behauptet wird, die Demonstranten hätten mit Pfefferspray auf Beamte gesprüht, aber meistens ist es doch der Fall, dass sie sich einfach selber abgeknallt haben mit dem Zeug und dann.
Aus Versehen natürlich, ja, in so einer Hektik.
Vielleicht auch private Gründe, aber das weiß ich nicht.
Vielleicht jetzt erstmal den Hinweis auf den Prozesstermin, den du gerade jetzt weitergegeben hast. Das ist jetzt am kommenden Freitag, 15. Juli, und zwar morgens um 10.15 Uhr.
Genau.
Und es wird vorgeworfen, passive Bewaffnung der Blockupy Tage 2015, März, den 18. Das ist in unserem Amtsgericht Frankfurt, Hammelsgasse 1 im Gebäude E, Saal 28 im zweiten Obergeschoss. Und ja, also wenn jemand gerne mal über diese Plastikfolie vielleicht sich auch mal so seine eigene Meinung bilden möchte, kann gerne an diesem Prozess teilnehmen. Er ist öffentlich. Ja, und vielleicht macht ihr euch eure eigenen Gedanken und Meinungen schaffen, was ihr von so einer Art passiven Bewaffnung haltet. Ja, das jetzt erstmal soweit dazu. Für euch nochmal eine kleine Pause. Gleich geht es weiter. Ja, ihr seid hier beim ABS Magazin und wir haben heute die Rote Hilfe oder jemanden von der Rote Hilfe hier bei uns, der uns ein paar Tipps und zu den anstehenden bzw. vergangenen Prozessen etwas erzählt. Thema sind Repressionen zu Blockupy-Tagen vom 18. März 2015 und den Pegida-Veranstaltungen vor den Kommunalwahlen im Februar diesen Jahres. Und natürlich auch andere Pegida-Veranstaltungen, die seitdem Pegida sehr extrem und sich da auch hier in der Bundesrepublik präsentiert hat. Wir haben jetzt über Fälle gesprochen, über Beobachtungen, Ergebnisse in so einem Saal. Was vielleicht jetzt noch so ein bisschen in die Richtung geht, wie gibt es denn, oder ich sag mal Folgendes, es gab diese Hausdurchsuchung bezüglich der Fotografen, die bundesweit hier verteilt sind und zu diesen Blockupy-Tagen auch Fotos gemacht haben. Da gab es einige Hausdurchsuchungen. Und ist das jetzt eine neue Art von Recherche von der Polizei oder eine neue Strategie, die Sie da fahren? Was war da anders? Könnte da die Rote Hilfe etwas beobachtet haben oder Unterschiede vielleicht auch? Nee, zu anderen?
Ich glaube, Hausdurchsuchungen gab es schon immer. Das ist eine Maßnahme, die Polizei und die Ermittlungsbehörden schon immer anwenden. Eine Hausdurchsuchung kann man ja auch nicht einfach so machen, gerade bei Leuten, die für die Presse arbeiten. Das heißt, die Polizei oder die Staatsanwaltschaft muss Vorwürfe laut werden lassen, die das rechtfertigt, allein juristisch. Und das geht in der Regel mit, wenn man sagt, okay, da wurde jemand so gefährlich verletzt, dass man wegen versuchter Tötung ermittelt. Das wäre ein Beispiel, wie man dann eben rechtfertigen kann, dass man bei Journalistinnen und Journalisten in die Häuser reingeht. Ich glaube, das ist nichts Neues. Man sollte darauf vorbereitet sein, glaube ich.
Welche Tipps gibt's da zur Vorbereitung? Also wie könnte man sich vorbereiten?
Es ist schwierig, sich vorzubereiten. Also es ist natürlich sicher oder besser, wenn man seinen Rechner nicht unverschlüsselt hat, wenn da Sachen drüber gehen. Eine Liste von einer Anwältin, einem Anwalt neben das Telefon legen, dass man eben relativ schnell da Hilfe holen kann, dass man einfach mit dass man die Namen der, wenn man in einer WG wohnt, die Namen der Mitbewohnerin an die Türen schreibt, denn wenn die nicht dastehen, darf die Polizei in alle Räume, aber wenn ausschließlich gegen eine bestimmte Person ermittelt wird, dürft die Polizei nur in die Räume, die gekennzeichnet sind, und die Gemeinschaftsräume. Und das ist wichtig. Und wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Hausdurchsuchung anstehen könnte, dann darf man natürlich auch gewisse Dinge vielleicht entsorgen oder in andere Wohnung oder sonst wie bringen. Das wäre vielleicht einfach hilfreich. Genau.
Dass man Daten halt einfach saved.
Genau, dass man
in verschiedene Bereiche, ob das jetzt Fotos, Filme oder irgendwelche Dokumente.
Dass man das einfach in andere
kopiert.
Genau. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die die Polizei nicht unbedingt finden muss. Das kann man auch dann dementsprechend entsorgen. Oder auch verstecken.
Was gibt es denn noch so für Ratsch? Also wenn man jetzt eine Demonstration wäre, wie kann man sich denn da verhalten? Oder gibt es da irgendwas, was die Rote Hilfe noch empfiehlt?
Wir empfehlen sehr viel. Und leider reicht für alles die Zeit jetzt nicht. Das lässt sich am besten auf der Was tun, wenn's brennt Broschüre, die ihr bei der Roten Hilfe online findet. Ihr könnt entweder einfach auf die Bundesseite gehen, rotehilfe.de, oder ihr geht auf die Ortsgruppenseite der Ortsgruppe Frankfurt. Das ist frankfurt.rote-hilfe.de. Dort findet ihr Demo-Tipps. Und ansonsten, glaube ich, wichtig, Ruhe zu bewahren, auch im Fall einer Repression, mit Freundinnen, mit Bezugsgruppen sprechen, mit der Rote Hilfe sprechen. Auch wenn ein Strafbefehl ins Haus flattert, erstmal Ruhe bewahren. Da bedeutet noch gar nichts, mit Leuten reden, auch gerne mit der Roten Hilfe sprechen, wenn ihr wollt. Und da einfach erstmal zu schauen, dass man ja erstmal nicht panisch wird. Ansonsten glaube ich, ist es wichtig, einfach auch zu wissen, was man tut. Vielleicht im Vorfeld sich Gedanken darüber machen, auch was es für Konsequenzen geben kann, dass man mit anderen Leuten quatscht, dass man versucht, sich zu organisieren und eben auch Betroffene, das ist für uns, glaube ich, das Wichtigste, nicht im Regen stehen lässt. Das heißt, wenn ihr von Repressionsfällen mitbekommt, dann versucht den Leuten zu helfen, organisiert Partys, spendet Geld, werdet Mitglied in der Roten Hilfe. Dass man da eben versucht, das zu machen. Und wenn ihr große Aktionen organisiert als Gruppe oder als Bezugsgruppe, löst euch nicht auf nach der Aktion, bleibt da, die Betroffenen gibt's. Und das ist oft auch nach der Aktion eigentlich hinaus. Deswegen wollen wir doch immer, dass irgendwelche Gruppen auch im Nachhinein der Aktion noch bestehen.
Ja, das sind doch schon mal ganz gute Tipps, aber ihr könnt auch jeden, auf jeden Fall rotehilfe.de, glaube ich, ist es.
Frankfurt.rotehilfe.de.
Genau, rhffm.blogsport.eu. Da gibt's ganz viele Informationen zu allen Rote Hilfen verteilt bundesweit hier. Ihr könnt natürlich auch E-Mails schreiben. Hier bei uns in Frankfurt gibt es auch Info- und Beratungsabende im Café Exzess montags, den 2. und den 4. Kommt einfach vorbei, fragt danach. Ihr könnt persönlich auch oder face-to-face, wenn man da nicht gleich irgendwie Mails schreiben will, die Leute dort vor Ort treffen und fragen. Ich danke erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet heute einige Informationen bekommen und geht vielleicht auch am Freitag zum Prozess. Vielleicht macht ihr euch selber euer Bild, wie so ein Prozess ablaufen kann. Und wir wünschen euch alles Gute. Danke fürs Zuhören. Jona, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du hier warst, dass du so viele Themen, die ich so hier angefragt habe, auch immer auch Antwort hattest. Freut mich sehr.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Und es gibt noch einen Prozess, der läuft in München. Das wollte ich eigentlich noch ankündigen. Kriegen wir das noch hin in 20 Sekunden?
Wir kriegen das in 20 Sekunden hin.
Ja, super.
Einer der größten Verfahren gegen politische Linke findet gerade in München statt, deren eine Mitgliedschaft in der TKPML vorgeworfen wird. Das sind 10 Angeklagte, die mit völlig absurden Vorwürfen belastet sind, mit dem politischen Paragraphen 129b ermittelt werden. Dazu findet ihr auch Informationen auf unserer Website und ansonsten bleibt solidarisch.
Ja, vielen Dank. Und das ABS-Magazin könnt ihr nachhören auf unserer Webseite, falls ihr heute keine Zeit habt oder auch mal anderen Leuten Empfehlungen geben wollt über diese News, die wir für euch hier zusammenführen. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt ABS treu und bis dahin sagen wir Ciao.
Tschö.